Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einem aktuellen Update zu den erfolgreichen Oberbandscheid Investmentfonds. Dafür habe ich wieder André Koppers zugeschaltet aus Kleve, ganz im Westen der Republik. Er ist Geschäftsführer der Oberbandscheid Vermögensverwaltung und Mitglied im Anlageausschuss oder Fondsmanagement der beiden erfolgreichen Fonds. Hallo André, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Sven, ich freue mich auch auf, wie immer, einen schönen Austausch.
Ja, lass uns gleich einsteigen. Global Flexibel, euer Mischfonds, liegt insgesamt jetzt schon bei einem Volumen von etwas über 285 Millionen Euro. Im April, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, waren das noch etwa 250 Millionen, also das wächst weiter, das Volumen. Seid ihr jetzt auch auf dem Radar von anderen Investorengruppen gelandet, dadurch, dass der Fonds so relativ groß geworden ist?
Ja, natürlich. Also es gibt schon Investorengruppen im institutionellen und semi-institutionellen Bereich, die sich Fonds halt erst ab einer gewissen Größenordnung anschaut. Also da muss man schon die eine oder andere Hürde überspringen, um überhaupt an den Tisch zu kommen. Neben Privatanlegern, Vermögensverwaltern sind es dann auch mittlerweile Dachfondsmanager, Pensionskassen und. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil unseres Konzeptes, dass es verschiedene Investorengruppen bedienen kann und in viele Strategien, in viele Depots gut reinpasst.
Okay, lass uns gleich mal zum Einstieg ein bisschen die aktuelle Positionierung nochmal aufgeben den Zuhörern. Ihr seid, glaube ich, bei der Rentenquote so bei 50%, Aktienquote leicht drunter, relativ wenig Cash. Kannst du dazu nochmal ein bisschen die Eckdaten vielleicht geben?
Ja, mache ich gerne. Also wir sind bei der Anleihenquote bei ziemlich genau 49%. Wir haben 46% in den Aktien drin und der verbleibende Anteil, runde 5%, liegt halt in der Kasse. Die Aufstellung ist auch nicht wirklich neu. So gehen wir im Prinzip schon seit einigen Monaten in den Markt und fühlen uns da auch nach wie vor relativ wohl mit einem vergleichsweise Untergewicht in Aktien.
Ihr habt, das war mir noch aufgefallen, im Vergleich zumindest zum Ende des Vorjahres, Ende 2025, jetzt inzwischen deutlich größere Positionszahl auf der Rentenseite und auch das Durchschnittsrating hat sich etwas verbessert. Ist das gezielt so angestrebt worden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe irgendwann mal gesagt, wir fahren die Zugbrücke noch nicht hoch, aber wir sind im Moment ein bisschen dabei, den Burggraben weiter auszuschachten. Also wir schauen nicht ängstlich und auch nicht voller Sorgen auf die Märkte, aber durchaus mit einer gewissen Skepsis. Und demzufolge bauen wir das Depot halt durchaus ein bisschen krisenfester auf. Und das ist in vielerlei Hinblick so. Man gerade auf der Anleihenseite, eine Anleihe, man leiht fremden Leuten Geld. Da ist es, glaube ich, kein Fehler, wenn man das Risiko auf viele Adressen, auf viele Positionen verteilt. Die Qualität ist nochmal besser geworden. Wir haben jetzt dieses A-Rating im Durchschnitt, weil natürlich, wenn die Zeiten mal rauer werden, sind die Ersten, die unter Druck kommen, die schwachen Bonitäten und da wollen wir halt wenig dabei sein. Deswegen Rentenquote in sich stabil, ein bisschen ausgebaut, bessere Kreditqualität, auf viel mehr Schuldner verteilt und dann wird dann runder Show raus.
Okay. Ihr hattet selbst das Jahr 2026 so ein bisschen tituliert, das Jahr der Selektivität. Das gilt sicherlich auch dann in dem Bereich der Themeninvestments, mit denen ihr euch ja sehr stark abhebt von anderen auch. Kannst du da nochmal einen aktuellen Stand geben? Also ich glaube, ihr habt jetzt Schiff und Kreuzfahrt und Energie, zwei Themenschwerpunkte, die noch relativ neu sind. Und vielleicht kannst du auch nochmal so ein, zwei Werte nennen, die spannend sind.
Ja, also bei unserem letzten Austausch waren wir gerade dabei, dass das Thema Schifffahrt in vielerlei Hinsicht ins Portfolio zu integrieren. Also angefangen von der Wallenius Wilhelmsen, unser Roll-on, Roll-off-Wert, entwickelt sich nach wie vor toll, ist mittlerweile auch prominent in den Top 10 positioniert. Aktie läuft wirklich sehr, sehr vielversprechend und liefert einen großen Ergebnisbeitrag. Aber auch sowas wie die Kreuzfahrtschiffe, eine Royal Caribbean oder eine Norwegian, die machen das, was sie sollen, die steigen. Wir haben teilweise über den US-Dollar noch ganz gute Währungseffekte erzielen können. Und dieses Thema geht zusehends auf. Das ist eine echte Bereicherung fürs Portfolio. Und ich glaube, da ist auch noch eine Menge Potenzial drin. Energie haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder ein Stückchen weit abgebaut, weil man merkt ja, wie schnell es gehen kann. Trump, die Iraner, Straße von Hormuz, da geht's quasi stündlich hin und her mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Märkte, auf den Ölpreis. Und ich glaube, da muss man sowas nicht bis in die letzte Rille ausfahren, sondern halt bei Zeit noch ein bisschen abbauen und vor allen Dingen auch umstrukturieren, denn wir sind mittlerweile halt nicht mehr in den reinen Öl-Explorern tätig, sondern halt auch in den Zulieferern, in Tankern, also in der kompletten Breite. Und das ist das, wie wir es halt machen, den breiten Aufschlag in so einer Branche suchen und nicht zu große Konzentrationen wählen. Und das rundet das Depot dann halt immer halt auch ab und sorgt dafür, dass wir halt nicht diese Riesenschwankungen, diese riesen Volatilitäten haben, die unserer Meinung nach nicht notwendig sind.
Okay, vielleicht auch nochmal ein bisschen eingehend auf die Bereiche, wo ihr abgebaut habt. Gold und Goldminen habt ihr, glaube ich, eher jetzt weniger. Wie sieht's aus? Auch so ansonsten habe ich gesehen, ihr hattet bei Nokia, glaube ich, nach einer sehr guten Performance auch einen Teil verkauft. LVMH und Wienerberger komplett raus aus dem Portfolio.
Genau.
Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Töne sagen.
Ja, also wir sind ja halt ziemlich konsequent im Management. Heißt, wenn ein Thema nicht funktioniert, wenn eine Aktie die Erwartungen nicht erfüllt, dann geht sie halt auch raus. Und das war bei einer LVMH der Fall. Die Aktie hat einfach nicht performt. Da war, bildlich gesprochen, kein Leben drin, hat uns nicht gefallen, dann haben wir den Stecker gezogen. Bei einer Wienerberger war's ähnlich, die Aktie eigentlich gut aufgestellt, passt auch in unseren Investment Case, hat aber auch eine eher schlechte Performance abgeliefert und deswegen haben wir die beiden Titel rausgenommen, also eher wegen Performance-Schwäche und wegen eher eingetrübter Aussichten. Das andere ist, das, was du angesprochen hast, ist diese Überschrift Investment-Disziplin. Ich hatte es gerade schon gesagt, nicht bis in die letzte Rille ausfahren. Und so macht man es halt auch bei einer Nokia oder bei einer Ericsson oder bei anderen Werten. Das heißt, wenn so ein Titel steigt oder dynamisch steigt, dann reduzieren wir den Stück für Stück für Stück immer weiter runter, damit der Titel kein zu großes Gewicht einnimmt und wir entsprechend reduzieren können. Goldminen sind wir nach wie vor noch bei unseren zwei Positionen. Da haben wir offen gestanden nicht wirklich viel gemacht, sodass man in Summe sagen muss, schaut man auf die Märkte, wir haben und das letzte Mal Ende April gesprochen, ich glaube, wir sind im DAX jetzt irgendwie 150 Punkte höher als damals. Es war eine Menge Bewegung hin und her, aber in Summe ist nicht viel passiert. Und ich glaube, dann braucht man auch ein Portfolio-Management, ein Fondsmanagement der eher ruhigen Hand. Da macht große Hektik hin und her unserer Meinung nach keinen Sinn.
Mhm. Prima. Ganz anderes Thema, KI-Hype. Da seid ihr eher nicht so dabei. Ihr habt selber auch, glaube ich, neulich darüber gesprochen, Fahnenstangen, wohin man blickt. Das ist sicherlich die Frage, ob es da demnächst beendet ist mit diesem Hype. Ihr seid ja eher auf Value-Titel ausgerichtet. Das heißt, ihr kauft generell keine von den großen KI-Gewinnern oder gibt es da irgendwie Ausnahmen auch?
Nee, generell ist auch so ein großes Wort. Also wir haben ja immer Entscheidungen zu treffen. Wenn man was aufnimmt, muss man was anderes verkaufen oder reduzieren. Und wenn man es vielleicht ein bisschen sehr plakativ zusammenfassen möchte, wir fühlen uns halt wohler in der Schwächephase eine Münchner Rück aufzunehmen, günstig und da eine gute Dividendenrendite zu vereinnahmen und wie jetzt auch von einem entsprechenden Turnaround der Aktie deutlich zu profitieren, als jetzt zu versuchen, als irgendwie noch einer der letzten auf den fahrenden Zug der KI aufzuspringen. Man merkt einfach, die Volatilitäten werden höher. Wir haben teilweise Ausschläge an den Börsen in Südkorea oder generell in den einzelnen Chipwerten von 6, 7, 8, 9% Tagesschwankungen nach unten, klar auch nach oben. Und offen gestanden, das ist halt nicht unser. Sowas wollen wir eher nicht im Portfolio. Wenn sich das Ganze irgendwann beruhigt oder setzt, mein Gott, also KI wird bleiben und man kann auch sicherlich in irgendeiner Form investieren. Nur aktuell einfach zu heiß, zu weit weggelaufen und auch offen gestanden viel zu teuer bewertet. Deswegen sind wir raus.
Also eher weniger Risiken für euer Portfolio, falls da mal wirklich die Blase platzt dann, ne?
Richtig, genau. Wir sind ein Vermögensverwalter von Hause aus. Wir managen fremder Leute Geld. Und genau so geht man damit um. Und es ist immer, ja, Chancen suchen, Performance, alles prima, aber unbedingt auch das Risiko im Blick halten und keine großen Schwankungen.
Okay. Kommen wir zum Thema Geopolitik und auch gerade Iran-Konflikt. Die beiden Fonds haben ja, sowohl der Mischfonds als auch der Aktienfonds, haben ja im Juni doch etwas abgeben müssen von der Performance. War da der Grund die Eskalation im Iran-Konflikt oder wie seid ihr auch damit umgegangen generell jetzt?
Ja, also der Grund war sicherlich nochmal der neuerliche Aufflackern des Iran-Konflikts. Ich glaube, man muss auch ein bisschen relativieren. Die Börse ist in der Zeit halt auch nicht wirklich gut gelaufen. Also da kommen wir wieder auf KI zurück und Tech. Das hat es halt getragen. Das heißt, eine isolierte Branche und davon auch nur ein Teilbereich und davon auch nur ein paar Titel, die haben halt im Prinzip den ganzen Markt ein Stückchen weit nach oben geschoben oder stabilisiert. Die Breite des Marktes, die Breite der Branchen sind eher runtergegangen. Und dann waren wir halt auch mal etwas deutlicher betroffen. Das ist, wenn man so ein Portfolio hat, was auch in einzelnen Sektoren ein bisschen deutlicher positioniert ist, dann muss man halt damit leben, dass das in einigen vielen Monaten herausragend klappt. Aber dann kommen auch immer mal kleinere Phasen, wo es nur eine Branchenrotation gibt oder wo einfach Segmente nicht so gut laufen. Und sowas haben wir im Juni gesehen. Klar, Freund tut einen das nicht. Also es ist auch kein Grund zum Jubeln. Man darf sich das aber als Anleger auch nicht so vorstellen, dass der Fondsmanager hier in Verzweiflung darbt. Gar nicht. Wir haben eine Strategie, da bleibt man langfristig dabei. Man kann den Erfolg im 2026 auch daran absehen, dass wir mit beiden Fonds zu keinem Zeitpunkt im Minus waren. Also trotz Iran-Konflikt und dreimal Friedensverhandlungen und wieder zurück und anderen Dingen hat alles seine Einflüsse gehabt. Aber am Ende hat jeder Anleger, der am 1. Januar investiert war, heute am 15. Juli Geld verdient. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist dieser vermögensverwaltende Ansatz, den wir da reinbringen. So. Und ich denke, und ich bin der Überzeugung, dass in einer Phase, wo sich solche großen geopolitischen Dinge buchstäblich stündlich und von Tweet zu Tweet ändern, man nicht versuchen sollte, damit dem Portfolio das großartig zu antizipieren oder der aktuellen Entwicklung hinterher zu investieren. Da kann man nur zweitbest dabei werden. Also deswegen klare Strategie und die verfolgen.
Ja, guter Punkt. Wie schützt ihr euch denn als Team auch davor, jetzt einfach zu hektisch zu werden? Also ihr seid immer angetreten, dass ihr Themen relativ frühzeitig spielt. Das war nicht nur bei Rheinmetall, sondern auch in anderen Fällen so. Und das hat sich sehr ausgezahlt. Aber wie zieht ihr so ein bisschen die Grenze zwischen schnell und entschlossen handeln und auf der anderen Seite hektisch zu agieren? Das glaube ich ganz gut, wenn wir da nochmal einen Einblick bekommen.
Ja, also da sind natürlich verschiedene Mechanismen drin, also angefangen vom Investmentprozess. Wir schütteln das ja nicht so aus dem Ärmel, sondern wir haben ja einen sechsstufigen, stringenten Investmentprozess. Demfolgend ist ein sechsstufiger Risikokontrollprozess dahinter. Also wir haben ja schon feste Abläufe. Dazu kommt, wir sind zu dritt im Anlageausschuss. Wir treffen ja nach dem Mehrheitsprinzip jede einzelne Entscheidung. Und das bewahrt natürlich davor, dass hier irgendjemand mal einen schlechten Tag hat oder nervös ist oder irgendwie unzufrieden mit einer Aktie oder mit irgendeinem Ding ist und man das so ein bisschen aus dem Effekt heraus kauft oder verkauft. Das ist es gar nicht. Das ist dieses Dreiergremium. Das ist schon sehr selbstreinigend, ein solcher Investmentprozess. Und ja, die Themen, die sind's bei uns. Die werden's auch immer bleiben. Aber wir haben auch immer gesagt, wir ziehen uns keine Themen aus den Haaren, wenn keine da sind oder wir sie zumindest nicht identifiziert haben. Dann bleibt man bei den Dingen, die unserer Meinung nach immer noch sehr tragfähig sind, beobachtet den Markt genau. So jetzt geschehen mit den Schiffen, mit den Kreuzfahrtschiffen. Das sind Dinge, die auch auf eine gewisse Langfristigkeit ausgerichtet sind, die ja im Übrigen auch gut funktionieren. Aber wir werden sicherlich nicht von Börsenhype zu Börsenhype die Themen orientieren können. Da ist die Mechanik eine andere.
Okay. Also ich entnehme, ihr seid eigentlich ganz zufrieden mit eurer Aufstellung, mit eurem jetzigen Portfolio. Wie ist der Ausblick für euch jetzt fürs zweite Halbjahr? Auf der einen Seite ja ein bisschen das Thema Blase bei Tech oder im KI-Bereich vielleicht. Auf der anderen Seite, die Märkte laufen ja eigentlich relativ gut noch dafür.
Ja, getragen halt von KI und von Tech. Das schauen wir mal, wie lange das noch so funktioniert. Irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange. Wir sind für uns irgendwo in der Zielrendite drin. Das heißt, wir haben im Aktienfonds runde 6% Performance. Wir haben im Multi-Asset-Fonds runde 3% Performance. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal bis zum Jahresende durchspielt, dann wäre man im Aktienfonds immer noch in der Bandbreite, eine gute zweistellige Rendite zu erzielen, was top wäre. Und im Multi-Asset-Fonds würden wir so in die Richtung von 5, 6, 7% loslaufen können. Und auch das halte ich für einen Multi-Asset-Fonds, für einen sehr guten Renditekorridor. Erst recht, wenn man es ein bisschen mit den vergangenen Ergebnissen in Verbindung bringt. Also für uns aktuell die Aufstellung gut. Wir fühlen uns im Moment mit den Renten sehr wohl, weil man da relativ risikoarm und ohne große Schwankungen wirklich gute Renditen und gute Performance-Beiträge sich sichern kann und die halt ja dauerhaft, ne? Also da, wenn ich mir heute eine Anleihe kaufe mit 5% Rendite, da habe ich ja mitunter jahrelang Freude im Fonds mit. Und das sind solche eher strategischen Investitionen. Da muss man auch mal bereit sein, mal eine kleine Schwächephase, mal schlechte 3, 4 Wochen zu akzeptieren. Dafür ist dann die langfristige Prognose entsprechend positiv.
Okay, prima. Lass uns einen ganz kleinen Schlenker nochmal zum Dividendenfonds machen, der ja nur auf die Aktienschiene setzt. Da ist die Ausschüttung zuletzt erhöht worden. Der Fonds läuft auch, wie du gesagt hast, weiterhin sehr gut. Ihr habt eine relativ hohe Aktienquote da. Geht ihr da ein bisschen sportlicher noch ran, auch innerhalb der Bandbreiten?
Ja, sportlicher, aber im eigentlichen Sinne per Definition. Denn wir haben ganz klar gesagt, wir machen im Aktienfonds, in dem Oberbahnsteig-Dividendenfonds, machen wir keine Quotensteuerung. Wer das von uns wünscht, der ist im Multi-Asset-Fonds hervorragend aufgehoben. Aber im Aktienfonds sind wir long-only. Wir investieren. Wenn jetzt ganz große Dramen passieren, würde man natürlich auch da ein bisschen das Investitionsverhalten zurücknehmen. Aber im Prinzip sind wir dort dauerhaft und vollumfänglich investiert und nehmen die Marktgegebenheiten so mit, wie sie halt sind, und steuern das Ganze eher über die Einzeltitelallokation und natürlich über die Selektion von entsprechenden Branchen und Ländern.
Wir haben jetzt nur sehr kurzen Zeit wirklich auf dem Dividendenfonds verwendet, aber ihr seid am Überlegen, auch da in der Kommunikation auch immer mal dann was speziell für den Dividendenfonds zu machen. Ist das richtig?
Das ist richtig, weil der natürlich auch mittlerweile mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Die Ergebnisse sind wirklich klasse in den vielen zurückliegenden Jahren. Wir haben diese schöne Ausschüttungsquote, und ich glaube, es ist ein Fonds, der es allemal wert ist, so ein bisschen aus dem Windschatten des größeren Multi-Asset-Fonds rauszuwachsen und einfach auch einzeln vorgestellt und einzeln betrachtet zu werden. Und das nehmen wir gerne wahr, das nehmen wir gerne auf. Und deswegen wird man von uns in den nächsten Monaten und Quartalen noch mal ein bisschen mehr hören als in der Vergangenheit, einfach weil wir mit beiden Fonds parallel uns deutlicher positionieren wollen.
Prima, das wird viele Investoren freuen, damit sie, dann ist ja doch wichtig, dass ihr regelmäßig Updates gebt, damit alle informiert sind und wissen, was sie gekauft haben oder eventuell noch kaufen wollen.
Genau, da ist ja auch der Job. Also das Geld ist investiert, und ich glaube, jeder Investor hat da das Recht, bestmöglich und zeitnah investiert zu sein, informiert zu sein. Auch ja, investiert, aber ja, auf jeden Fall auch informiert.
Ja, also ich glaube, jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende unseres kurzen Podcasts und des kurzen Updates. Ihr seid mit beiden Fonds erneut nominiert für die Boutiquen Awards, die Anfang Oktober vergeben werden. Also wir drücken natürlich die Daumen, dass das vielleicht wieder klappt. Ihr habt da ja schon einiges abgesahnt, und mit der guten Performance, da ist natürlich da wieder erneut wieder was drin. Bleibt nur zu sagen, noch herzlichen Dank, André, dass du wieder die vielen Informationen uns gegeben hast. Denn Ich glaube, das hilft allen und wir bleiben dran an dem Thema. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, Sven, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Prima, und ich danke noch allen Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.